dass wir Menschen uns nicht zu Dienern und Dienerinnen der Maschinen machen sollen. Wäre ja wünschenswert. Die drei Gesetze der Robotik sind da auch auf unserer Seite. Wer Isaac Asimov gelesen hat, auch immer empfehlenswert. Und der Christian Swerz wird uns jetzt über genau dieses Dilemma erzählen, die Bots und wie wir nicht Diener der Menschen, der Maschinen werden.
Ja, ganz herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Nachmittag hier zu sein. Die Ankündigung hat es ja schon gesagt. Es geht mir darum, dass wir oft lernen, Maschinen zu bedienen. Nicht zuletzt in der Schule. Das Thema ist ja in dem Vortrag vorher auch schon genannt worden. Das ist natürlich nicht unbedingt wünschenswert, es sei denn, wir möchten gerne Dienerinnen und Diener sein. Das kann man ja auch wollen. Wenn man das möchte, kann man natürlich auch Maschinen bedienen, wenn man das irgendwie schätzt. Es hat zumindest den Vorteil, dass die Herren dann kalkulierbar oder vielmehr kalkuliert handeln, was man sonst von Herren nicht unbedingt annehmen kann. Wenn man das nicht möchte, dann lohnt es sich natürlich ein bisschen darüber nachzudenken, wie man das verhindern kann. Und ich darf eine etwas bissige These formulieren. In den letzten Tagen ist viel über Privatsphäre, Privacy by Design, Datenschutzrecht und Ähnliches gesprochen worden. Und man kann das so interpretieren, dass sich das alles innerhalb der Bedienung der Maschine bewegt. Dabei ist der Punkt an einer Stelle relativ einfach festzumachen. Eine einfache Möglichkeit, Privatsphäre herzustellen, Datensicherheit nachhaltig sicherzustellen und auch jeden Hackingversuch von vornherein abzuwehren. Und diese Möglichkeit wird selten diskutiert und wenig berücksichtigt. Und die ist eigentlich in jeden Computer eingebaut. Man muss das Kastel einfach nur abschalten und schon ist man die Probleme los. Das ist eine einfache Möglichkeit, auch sich zum Herren der Maschine zu machen. Das ist die Möglichkeit, dem Computer zu zeigen, wer der Herr im Hause ist. Draufklicken, ausschalten und schon ist die Angelegenheit geregelt. Nebst der Sicherheit, die durch einen ausgeschalteten Computer natürlich nachhaltig gewährleistet werden kann. Die Entscheidung muss natürlich nicht endgültig sein. Man kann aber hier eine ältere Empfehlung anschließen, die wir in der Medienpädagogik, ich unterrichte gewöhnlich Medienpädagogik, die wir in der Medienpädagogik früher häufiger gegeben haben, und zwar im Zusammenhang mit Fernsehen. Die Empfehlung für Eltern war immer, setzt euch sonntags mit euren Kindern hin, geht das Wochenprogramm durch und entscheidet im Vorfeld, wann welche Sendung gesehen wird und wann nicht. Das kann man sich unter Online-Bedingungen natürlich auch sehr schön vorstellen. Man macht sich eine Tageseinteilung und legt fest, wann man online sein will und wann man offline sein will, sodass man die wesentliche Zeit des Tages sicher ist vor jedem Datenmissbrauch und Überwachung und andere böse Aktivitäten nur wegen relativ kurzer Perioden des Tages riskiert. Das wäre eine einfache Möglichkeit, sich zu schützen. Das bietet zugleich die Möglichkeit, eine gewisse Distanz zur Maschine aufzubauen. Und das ist ein erster wesentlicher Schritt, der mit diesem Tipp für Entscheidungsimpulse setzende Akteure, das war ja der Untertitel des Vortrags, verbunden ist. Wenn ich auf diese Art und Weise mit dem Computer umgehe, dann mache ich mich nicht mehr so abhängig vom Computer, dass ich ihn die ganze Zeit angeschaltet haben muss, sondern gehe schon in eine Distanz und fange an, meinen Umgang mit dem Computer selber zu beherrschen. Und mir würde scheinen, irgendwie morgens 30 Minuten Mails abrufen, die dann vielleicht irgendwie offline bearbeiten, und abends nochmal 30 Minuten für, sagen wir, soziale Aktivitäten sollten eigentlich so im ersten Zugang schon mal reichen. Das wäre gar nicht so schlecht, so damit umzugehen. In dem Zusammenhang gibt es eine zweite Empfehlung, die auch oft ein bisschen aus dem Blick gerät. Es ist oft heutzutage so, dass der Medienraum, in dem wir unser Medienhandeln gestalten und in dem wir auswählen, wie wir mit Medien umgehen, ungefähr so ausschaut. Das bietet natürlich, wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, relativ wenig Alternativen. Und es ist ja auch gar nicht richtig, dass der Medienraum so ausschaut. Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist schnell klar, dass es natürlich zu digitalen Medien nach wie vor Alternativen gibt, die man auch benutzen könnte. Das wäre also auch eine relativ triviale Empfehlung. Man kann natürlich auch noch Fernsehen, auch ein Gegenstand kritischer Diskussion. Inzwischen gilt Fernsehen ja fast schon irgendwie als progressiv, ne, mit verantwortlich arbeitenden Journalisten, nicht zuletzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch ein wenig anders. Beim Radio ist das ähnlich. Flugblätter, ist mir aufgefallen, sind ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch an diese Spirit-Carbon-Drucker erinnern kann, mit denen früher Flugblätter, also jetzt nicht so sehr viel früher, sondern ein bisschen früher, mit denen so Flugblätter hergestellt worden sind, mit denen ja durchaus auch öffentliche Kommunikation betrieben kann. Auch ein alternatives Medium und Zeitungen ohnehin. Das wäre also auch eine Möglichkeit, den Medienraum neben der Medienzeit etwas anders zu gestalten. Wenn man sich schon auf digitale Medien einlässt, dann kann man natürlich ein bisschen schauen, wie man damit umgeht. Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist selbstverständlich, ein wenig Spaß mit digitalen Medien zu haben. Wir haben gerade schon ein schönes Beispiel gesehen. Social Bots sind natürlich wunderbar. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Social Bot gemacht hat und auf Kommunikationsgemeinschaften losgelassen hat. Das ist ein sehr unterhaltsames Vergnügen, mit dem man durchaus auch seinen Spaß haben kann. Eine Alternative ist mir aufgefallen im Zusammenhang mit Fake News. Fake News herzustellen, ist natürlich ein unterhaltsames Unterfangen. Was ich für meinen Teil noch amüsanter finden würde, wäre Fake Data herzustellen. Es ist natürlich schwer überwacht zu werden, wenn die Daten, die jemand bekommt, der einen überwacht, mit überhaupt gar nicht echte Daten sind. Deswegen Fake Data herzustellen, das wäre sicher noch eine interessante Alternative. Ich habe diesen Fake Data Generator gefunden. Der ist allerdings, was so die Möglichkeiten, die Performance angeht, noch nicht so glorreich. Da ist also eine Room for Improvement. Was zum Beispiel super wäre, wäre so ein Fake Data Generator für das GPS-Modul im Handy, was die ganze Zeit irgendwie falsche Positionsdaten rausschickt. Damit kann man sicher unterhaltsame Ergebnisse präsentieren. Und ich wäre wirklich interessant zu sehen, welche Empfehlung ich bei Amazon bekomme, wenn die Empfehlungen auf einem Fake Data Generator basieren. Meine Vermutung wäre, sie wären nicht viel schlechter, als sie ohnehin schon sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Dritte Möglichkeit, erfreut sich auch größerer Beliebtheit, Kommunikationsguerilla oder Media Activism. Es gibt sehr viele Aktivitäten, die auf Kommunikationsgewohnheiten aufmerksam machen und die auf eine sarkastische, mitunter ein bisschen unterschwellige Art und Weise auf Umgang auch mit Kommunikationstechnik aufmerksam machen. Das wären also drei Möglichkeiten, damit umzugehen, dass wir mit digitalen Technologien zu tun haben. Das, was ich eigentlich interessant finde, ist aber die Möglichkeit, über das nachzudenken, was wir machen, wenn wir mit digitalen Technologien umgehen. Und ich wollte Ihnen zwei, drei Möglichkeiten präsentieren, über das nachzudenken, was passiert, wenn man mit digitalen Technologien umgeht. Und die Möglichkeiten basieren auf einem häufigen Denkfehler. Der Denkfehler ist verbunden mit Programmierkunst. Es entsteht oft der Eindruck, dass ich die Maschine beherrsche, also nicht bediene, wenn ich die Maschine programmiere. Das ist ein Stück weit natürlich richtig. Wenn ich ein Programm einfach nur benutze, dann bin ich nicht nur der Maschine, sondern auch dem Programm ausgeliefert und muss halt das machen, was das Programm mir vorschreibt. Der Facebook-Code, der gerade schon diskutiert worden ist, ist ja ein schönes Beispiel dafür. Tatsächlich ist das aber so, dass man hier auch einen Schritt zurücktreten kann. Und diesen Schritt zurück hat Marshall McLuhan 1964 das erste Mal gemacht. Ich nehme an, einige von Ihnen werden Marshall McLuhan kennen. Marshall McLuhan hat gesagt, der Inhalt eines Mediums ist wie die Wurst, die der Einbrecher mit sich führt, um den Hund abzulenken. Darum geht es nicht. Er hat das natürlich erläutert am Beispiel vom Fernsehen und seine These war, es ist völlig egal, was Sie auf dem Fernseher anschauen. Interessant ist, dass Sie das auf dem Fernseher schauen, weil der Fernseher sich dann in Ihre Wahrnehmung einschreibt und Sie das in der Regel nicht bewusst wahrnehmen, sodass das eine unbewusste Einschreibung ist, pardon, gegen die Sie sich nicht wehren können. Das ist bei Computern genau das Gleiche. Wenn ich programmiere, wenn Sie programmieren, dann ist die Programmiersprache das Medium, in dem Sie sich bewegen. Und die Struktur der Programmiersprache schreibt sich dann in Ihr Verhältnis zu sich selbst, zu anderen und zur Welt, wenn man das bildungstheoretisch reflektieren mag, was ich als Pädagoge natürlich gerne tue. Es schreibt sich in diese Verhältnisse ein. Darum ist es ganz interessant, einen Blick darauf zu werfen, womit wir es zu tun haben. Und dafür muss man natürlich sich zunächst mal vor Augen führen, womit wir es bei Computern zu tun haben. Womit wir es bei Computern zu tun haben, ist denkbar einfach. Das ist ja Ausdruck von Theorie und nicht umgekehrt. Man muss also keine Theorie von Computern machen, sondern kann direkt die Theorie nachlesen. Und die brauche ich hier nicht erläutern. Das wissen Sie. Computer sind digitale, elektrische, Turing-mächtige Maschinen von Neumann-Architektur. Solche Geräte haben bestimmte Eigenschaften und eine Eigenschaft, die sehr interessant ist, ist die Strukturierung von Zeit und Raum. Dass die Strukturierung von Zeit und Raum interessant ist, ist keine neue Idee, sondern war die Geburtsstunde der Toronto School of Communication und wurde entwickelt von Harold Innes. Harold Innes hat untersucht, welche Effekte Medien haben, die gut darin sind, Wissen in der Zeit zu transportieren und welche Effekte Medien haben, die gut darin sind, Wissen im Raum zu transportieren. Die Gegenüberstellung kann man sich leicht vor Augen führen. Mein Lieblingsbeispiel für Medien, die gut darin sind, Wissen in der Zeit zu transportieren und schlecht darin sind, Wissen im Raum zu transportieren, sind die 10 Gebote. Die kamen auf Steintafeln, hält ewig, aber unmöglich im Raum zu transportieren. Ja, also ich meine, die Israeliten werden sich einen abgeschleppt haben. Das war wahrscheinlich irgendwie nicht besonders lustig. Ich hätte das Zeug wahrscheinlich schneller irgendwo verbuddelt. Aber hält ewig. Ja, das ist ja auch ein Symbol für die Ewigkeit. Man sagt das ja auch so, es ist in Stein gemeißelt. Wenn ich mir jetzt Computertechnologie vor Augen führe, dann ist es bei Computertechnologie völlig offensichtlich, die Transportmöglichkeit im Raum ist ausgezeichnet, zumindest jetzt so im weltweiten Maßstab ist es sozusagen sofort überall verfügbar oder fast sofort. Der Transport in der Zeit ist eine Katastrophe. Haltbarkeit von Wissen mit Computertechnologie ist vernachlässigbar. Es wird ja manchmal behauptet, das Internet vergisst nicht, außer 50% von dem, was vorhanden ist, innerhalb von einem Jahr. Sagen zumindest irgendwie die Kollegen, die das untersucht haben. Das ganze Wissen verschwindet also. Jetzt hat Herr Innes gesagt, dass Medien, die gut darin sind, Wissen in der Zeit zu transportieren und schlecht darin sind, Wissen im Raum zu transportieren, religiöse und dezentrale Mächte begünstigen. Das hat er im Durchgang durch die Geschichte vom alten Babylonien bis zum Frankreich der 20er Jahre demonstriert. Medien, die gut darin sind, Wissen im Raum zu transportieren und schlecht darin sind, Wissen in der Zeit zu transportieren, die begünstigen zentrale und weltliche Mächte, also vor allen Dingen Ökonomie und Militär und Verwaltungsmacht. Das wirft schon eine ganz interessante Perspektive auf das, was mit der Verbreitung von Computertechnologie passiert. Es gibt einen anderen Effekt, der jetzt nicht von Innes ist, sondern eher so eine Erläuterung, ich weiß gar nicht irgendwie, wo das herkommt, die mir irgendwann mal so aufgestoßen ist. Meistens ist es ja so, dass dann alte Ideen, die man irgendwo mal gelesen hat, wieder hochkommen. Die Geschichte geht folgendermaßen. Der Vergleich zwischen Buchdruck und Computertechnologie aus der persönlichen Perspektive liefert einen interessanten Unterschied. Bücher, gedruckte Bücher, halten ungefähr 500 Jahre. Aus menschlicher Sicht ist das ewig, weil es überschreitet 3 Generationen und alles, was 3 Generationen überschreitet, ist für uns ewig. Das heißt, der Sitz ewiger Wahrheit ist das Buch, nicht ich. Im Vergleich zur Computertechnologie sieht die Sache ein bisschen anders aus. Wissen mit Computern länger als 10 Jahre zu speichern, also zuverlässig zu speichern, ist fast unmöglich. Extrem aufwendig, findet eigentlich auch nicht statt. Im Vergleich dazu halte ich ewig. Weil ich für meinen Teil mache es länger als 10 Jahre. Also ich habe es auch schon länger als 10 Jahre gemacht und ich habe auch Grund zur Annahme, dass ich es noch länger als 10 Jahre mache. Die Lebenserwartung steigt ja bekannterweise mit zunehmendem Alter, weil man dann am Anfang nicht mehr sterben kann. Der Ort ewigen Wissens geht also vom Buch auf mich über. Das verändert natürlich mein Verhältnis zu mir selbst, zu anderen und zur Welt. Ich werde auf einmal zum Sitz ewiger Wahrheit. Im Verhältnis zur Computertechnologie jedenfalls. Das hat sehr viele und weitreichende Einflüsse, die sich an vielen Stellen bemerkbar machen. Wenn man anfängt, danach zu suchen, sind die eigentlich relativ einfach zu finden. Das war die erste Unterscheidung, die ich machen wollte, die Unterscheidung zwischen Zeit und Raum, die sich stark bemerkbar macht im Verhältnis zur Wahrheit und im Verhältnis zu Wissen. Der Schüler von Innes, Marshall McLuhan, hat eine zweite Unterscheidung gemacht, die auch ganz interessant ist. Das ist die Unterscheidung zwischen heißen und kalten Medien. Die Schwierigkeit, die damit verbunden ist, ist, dass kalte Medien heiße Kulturen produzieren und heiße Medien kalte Kulturen produzieren. Das führt umgekehrt zu der Erwartung, dass heiße Kulturen kalte Präsentationen bevorzugen und kalte Kulturen heiße Präsentationen bevorzugen. Das heißt, das dominante Medium, das ich benutze oder das in einer Kultur üblich ist, erzeugt entsprechende Erwartungen, was andere Mediennutzung angeht. Kalte Medien sind solche, die eine im Vergleich zu anderen Medien relativ geringe Auflösung haben und mehrere Sinne ansprechen. Das hat nach McLuhan den Effekt, dass ich in den Prozess der Wahrnehmung stärker involviert bin. Und das kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn ich einen Text auf einem Fernseher, so einen Röhrenkasten, das war das, was er vor Augen hatte, lese, ist die Auflösung der Buchstaben relativ gering. Deswegen muss der Wahrnehmungsapparat im Prozess der Wahrnehmung relativ viele Informationen ergänzen, um die Buchstaben erkennen zu können. Beim gedruckten Buch ist die Auflösung wesentlich höher. Deswegen muss ich selber weniger Informationen ergänzen und mich deswegen weniger daran beteiligen. Das ist die Unterscheidung im Wesentlichen, grob gesagt, die er gemacht hat. Er hat so ein dickes Buch darüber geschrieben und das an sehr vielen Beispielen durchexerziert. Was also passiert ist, dass kalte Medien eine involvierte und das heißt aus Sicht einer kalten Kultur distanzlose Kultur hervorbringen. Man ist also relativ wenig distanziert und schnell intensiv involviert. Effekte davon hießen früher mal Flame Wars, heutzutage heißt das Shitstorm, aber das kann man gut irgendwie damit erklären, dass das Engagement schnell hoch ist. Im Unterschied dazu ist eine kalte Kultur, die durch heiße Medien, wie zum Beispiel den Buchdruck hervorgebracht wird, eher distanziert und reagiert deswegen nicht ganz so stark beteiligt und aufgeladen. Das war die zweite Unterscheidung, die ich machen wollte, um eine kleine Folie zu schaffen, um über Computertechnologie und das, was das für uns bedeutet, nachzudenken. Dann gibt es eine dritte und diese dritte Unterscheidung ist ein bisschen gefährlich. Jetzt nicht irgendwie persönlich gefährlich, sondern sie ist deswegen gefährlich, weil sie auf Nietzsche zurückgeht. Und Nietzsche ist kein ganz unproblematischer Autor. Man sollte also ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich Nietzsche bedient, weil immer die Gefahr besteht, dass man dann von Nietzsche sozusagen bedient wird, ne? Weil die Theorien schon auch so natürlich gemacht sind, dass sie überzeugend sein sollen. Das ist bei wissenschaftlichen Theorien ja nicht viel anders. Die Unterscheidung von Nietzsche, die ich ganz interessant finde und die ich an der Stelle gerne ins Spiel bringen würde, ist die Unterscheidung zwischen Sklavenmoral und Herrenmoral. Sklavenmoral ist gekennzeichnet. Das sind das sind jetzt eigentlich nicht wirklich Sklaven, sondern Leibeigene, nur um zu veranschaulichen, dass die Idee der Sklaverei europäischen Kulturen jetzt nicht so völlig fremd ist. Ne? Das hat es bis vor kurzem hierzulande durchaus auch gegeben. Also Sklavenmoral ist gekennzeichnet durch die Unterscheidung von Gut und Böse und sie zeichnet sich aus durch die Orientierung an Ideen wie Mitleiden, Geduld, Fleiß, Demut und Freundlichkeit. Nietzsche hat das insgesamt als eine Nützlichkeitsmoral gekennzeichnet. Menschen, die einer Sklavenmoral folgen, sind für andere Menschen nützlich. Nietzsche hat das in der Morgenröte so formuliert: arm, fröhlich und Sklave. Das ist auch möglich. Und ich wüsste den Arbeitern der Fabriksklaverei nichts Besseres zu sagen. Gesetzt, sie empfinden es überhaupt als Schande, der Gestalt, wie es geschieht, als Schrauben einer Maschine und gleichsam als Lückenbüßer der menschlichen Erfindungskunst verbraucht zu werden. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Die Idee, dass Menschen zu Sklaven der Maschine gemacht werden, ist keine wirklich neue und die Erkenntnis dazu hat ja auch schon viele theoretische Auseinandersetzungen nach sich gezogen. Der Punkt, den ich dabei interessant finde, ist, dass die Sklavenmoral nur in Abgrenzung zur Herrenmoral funktioniert. Und das geht eigentlich relativ einfach. Die Argumentation geht ungefähr so: die da oben wollen uns überwachen, dagegen müssen wir uns schützen. Das ist genau diese Argumentationsfigur, die Nietzsche damit gebrandmarkt hat, weil die nicht aus sich selbst heraus ihre Position entfaltet, sondern in Abgrenzung zu denen da oben. Und die Schwierigkeit, die damit verbunden ist, ist, dass diese Moral aus diesem Verhältnis nie raus kann, weil sie ja auf die da oben angewiesen ist. Sie kann sich nur in Abgrenzung zu denen da oben bestimmen und erlaubt es deswegen nicht, aus den damit implizierten Herrschafts- und Machtstrukturen auszutreten. Das ist das Problem, das mit der Sklavenmoral verbunden ist. Und das ist eine Haltung, die sich relativ häufig findet und die also den Effekt hat, die bestehenden Strukturen eigentlich zu unterstützen und zu stabilisieren und die Angelegenheit sozusagen nützlich zu halten. Dagegen hat Nietzsche die Herrenmoral gesetzt, die nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Gut und Schlecht unterscheidet. Und die Herrenmoral impliziert, dass sie selbst den Maßstab von Moral setzen können und nicht in Abgrenzung zu anderen. Das hat allerdings einen hohen Preis. Das setzt nämlich voraus, dass sie sich zunächst mal selbst disziplinieren können müssen. Das heißt, nur um den Preis der Selbstdisziplin und damit der Selbstbeherrschung kann ich eine Position erarbeiten, die es auch möglich macht, andere zu beherrschen. Und das ist ein interessantes Verhältnis, wenn man sich das jetzt gesellschaftlich vorstellt. Eine vielleicht nicht uninteressante Vision, die Nietzsche mit Sicherheit nicht geteilt hätte, wäre natürlich die Forderung Herrenmoral für alle. Ja, wenn wir uns alle entsprechend selber beherrschen und unsere Maßstäbe selber setzen können, dann können wir die Sklavenmoral loswerden. Dann können wir auch Systeme selber gestalten und Orientierungskönnen an den Tag legen, wie Marquardt das mal genannt hat, und sozusagen die Macht übernehmen, wenn wir die Macht über uns selbst übernommen haben. Und das ist sozusagen eine Idee. Ob das funktionieren kann, ist eine interessante Frage, weil es historische Beispiele für Gesellschaften, in denen lauter freie Menschen, und das sind dann ja freie Menschen, weil die sich wirklich selber bestimmen können, zusammenleben, nicht so häufig sind. Demokratien basieren aber eigentlich auf der Idee, auf diese Art und Weise zusammenzuleben. Von daher wäre eigentlich die Gesellschaft, in der wir leben, prädestiniert dafür, das auch entsprechend zu gestalten. Wenn man das macht, dann kann man natürlich hingehen und anfangen, Maschinen zu disziplinieren und ihnen sozusagen die Peitsche zu zeigen. und sich nicht von den Maschinen versklaven zu lassen, sondern stattdessen die Maschinen zu versklaven. Man muss das nicht so ernst nehmen. Ich für meinen Teil neige dazu, in der Differenz zwischen Ernst und Spiel, die ein bisschen in der Logik der Sache liegt, eher für die Seite des Spiels zu plädieren und Computertechnologie als das einzusetzen, was es ist, nämlich ein Spielzeug. Das Argument dabei ist jetzt nicht, dass Computer deswegen Spielzeuge sind, weil sie damit Computerspiele spielen können, sondern das Argument ist, dass Computer Spielzeuge sind, weil es sich um digitale, elektrische, Turing-mächtige Maschinen in von Neumann-Architektur handelt. Jetzt haben Spielzeuge die Eigenschaft, diejenigen, die mit Spielzeugen umgehen, zum Spiel zu verleiten. Ich habe das mal an einem Beispiel festgemacht, an dem man das sehr schön sehen kann. Das sind Revolver. Ein Spielzeugrevolver überlässt man ohne weiteres Kindern, weil man damit eben nur spielen kann und würde sie wahrscheinlich nicht unbedingt einsetzen, wenn man in einen Krieg ziehen möchte. Wohingegen man einen echten Revolver den Kindern mit Sicherheit nicht überlässt, zumindest wenn man bei Verstand ist, damit aber sehr wohl in den Krieg zieht. Und es ist naheliegenderweise so, dass ich auf die Idee zu schießen nur komme, wenn ich auch eine Waffe mit mir führe. Der Gegenstand verführt mich dazu, ihn auf eine bestimmte Art und Weise zu benutzen. Und das machen Computer auch. Es gibt eine Eigenschaft an Computern, an denen man das schön festmachen kann. Das ist relativ einfach. Computer sind Algorithmen verarbeitende Maschinen, in denen durch Algorithmen Kalkülzeichen verarbeitet werden. Die Definition von solchen Zeichen beinhaltet, dass die Zeichen keinen Bezug zu etwas außerhalb des Algorithmus haben dürfen. Damit erzeugen sie einen Spielraum. Für Spiele gilt nämlich genau das Gleiche. Das Spiel hat seinen Zweck in sich selber und keinen Bezug zu etwas außerhalb des Spiels. Wenn es einen Bezug zu etwas außerhalb des Spiels bekommt, dann bricht das Spiel zusammen. Das klassische Beispiel dafür sind Fußballspieler, die professionell spielen. Wenn man nämlich aus spieltheoretischer Sicht drauf schaut, ist schnell klar, die spielen gar nicht, die arbeiten, weil die dafür bezahlt werden. Die sichern damit ihren Lebensunterhalt. Und wenn ich mit etwas meinen Lebensunterhalt sichere, dann ist das kein Spiel, dann ist es ernst. Daran kann man sich die Unterscheidung sehr schön anschauen. Und diese letzte Überlegung, die ich präsentieren wollte, führt also zu dem Anfangsgedanken zurück, die Vorschläge für Entscheidungsimpulse setzende Akteure, die sich selbst bestimmen können, laufen darauf hinaus, mit Computern und der damit verbundenen Kommunikationskultur stärker im Modus des Spiels umzugehen und damit auch miteinander zu spielen, anstatt die Angelegenheit ernst zu nehmen. Gut, die letzte Folie hat es anscheinend nicht daran geschafft. Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Ihre Fragen.
Bin ich jetzt überrascht worden. Es gibt Fragen. Ein Mikrofon kommt schon.
Dieser Modus des Spielens, ist das eine mögliche Erklärung, warum wir so leicht, so schön am Computer hängen bleiben?
Warum wir so leicht am Computer hängen bleiben, würde ich eher erklären mit dem involvierenden Charakter. Mir ist das aufgefallen an einem Beispiel, das Weizenbaum genannt hat. In seinem berühmten Buch Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Er beschreibt eine Szene, wo er morgens ins Rechenzentrum geht, Mitte der 70er Jahre, und ihm Leute mit so rot gerenderten Augen irgendwie offensichtlich ein bisschen übermüdet und so entgegengewankt kommen, ne, die offensichtlich die ganze Nacht gezockt haben. Natürlich haben sie nicht gezockt, sondern programmiert, aber das ist schon irgendwie relativ nah beieinander. Und er hat das als suchtförmiges Verhalten beschrieben. Das könnte eine Fehlinterpretation sein. Ich würde sagen, es handelt sich eher um ein spielerisches Verhalten. Und Spiel hat ähnliche Eigenschaften an der Stelle. Wenn wir in so einem Spiel engagiert sind, dann sind wir meistens sehr stark beteiligt. Wir entwickeln auf einmal Kräfte, die wir normalerweise gar nicht so ohne weiteres an den Tag legen. Und machen auch so Dinge wie die ganze Nacht durchzocken. Das soll bei Spielerinnen und Spielern häufig vorkommen. Das Interessante an der Sache ist jetzt, dass so, ich weiß nicht, wie häufig das immer noch der Fall ist, aber zu den Zeiten des Internetbooms, so Ende der 90er Jahre, sind solche Szenen ja auch aus produzierenden Unternehmen berichtet worden, wo die Programmierer irgendwie die ganze Zeit durchprogrammieren und dann irgendwie Pizza-Service, irgendwie Massage-Service, irgendwie Getränkeservice und so am Arbeitsplatz haben, damit sie bloß nicht den Computer verlassen müssen. Das ist der gleiche Effekt. Und es könnte sein, dass genau dieser Effekt es für Unternehmen so interessant macht, Computer einzusetzen. Weil die Leute dann anfangen zu zocken, nicht indem sie spielen, sondern indem sie für das Unternehmen tätig sind und dann eine Leistungsbereitschaft an den Tag legen, weil sie in diese Spielhaltung reingebracht werden, die sie sonst gar nicht so sehr entfalten würden. Die Bankenkrise, ich benutze immer gerne die Bankenkrise als Beispiel und sage immer, die hat meine Theorie bestätigt, die habe ich nämlich schon vorher veröffentlicht, weil da ja sehr deutlich geworden ist, die Banker zocken alle die ganze Zeit. Sie gehen mit irgendwelchen virtuellen Ressourcen um, ja, die, also kenne ich irgendwie von anderen Leuten auch, die zum Beispiel WoW zocken, ja, die wollen auch immer die ganze Zeit Gold sammeln, machen die Banker genauso, die laufen also rum irgendwie und arbeiten irgendwie die ganze Nacht durch, um möglichst viel Gold zu akquirieren, ab und zu kriegt man dann einen drauf, ne, ist schlecht, ne, da muss man das Spiel halt neu starten, in dem Fall irgendwie ging das nur mit dadurch, dass die Europäische Zentralbank involviert worden ist und mehr Gold zur Verfügung gestellt hat, sozusagen 60 Milliarden Kracher pro Monat im Moment, ne. Schon nicht schlecht, ne? Da wären so Tendenzen, an denen man die möglicherweise was damit zu tun haben, dass Computertechnologie erstens ein Spielzeug ist und zweitens so einen involvierenden Charakter hat und dadurch eine hohe Beteiligung produziert und nicht so ein distanziertes Verhalten wie irgendwie 17 Uhr Feierabend, ne? Wenn ich das mache, dann bin ich ja distanziert und nehme Abstand auch von dem Beruf und mache einen Unterschied zwischen Beruf und Freizeit. Wenn der Beruf eh Spiel ist, ist das mit dem Unterschied natürlich schwierig.
Vorher war diese Unterscheidung zwischen eben heißen und kalten Medien.
Ja.
Und ich finde die Unterscheidung an sich sehr einleuchtend. Das Beispiel hat mich sehr befremdet, weil das eigentlich auch bedeuten müsste, also mit einer geringen Auflösung, dass das da mehr Aktivität erfordert. Weil wenn wir heutzutage die modernen Handy-Displays zum Beispiel betrachten, die also eine irrsinnig hohe Auflösung haben, wo das Gehirn wahrscheinlich den Unterschied kaum noch erkennen kann, wo auch Farbe involviert ist, wo sozusagen jetzt praktisch von dem Fantasiegrad, der dafür notwendig ist, das zu interpretieren, wahrscheinlich weniger als bei den meisten Büchern der Fall ist. Also das Beispiel hat mich nur befremdet. Habe ich da was missverstanden?
Es gibt eine interessante Frage, die ich an der Stelle mal gerne stelle. Druckt sich jemand von Ihnen Texte aus, um sie zu lesen, statt sie auf dem Monitor zu lesen? Danke. Damit erhöhen Sie die Auflösung von ungefähr 172 dpi auf 300 bis 600 dpi. Und das macht den Lesevorgang einfacher. Bildschirme sind noch relativ, also auch die modernen Handy-Displays mit der hohen Auflösung sind noch relativ weit vom Buchdruck entfernt. Man darf gespannt sein, was passiert, wenn die Auflösung sich annähert. Das ist aber noch ein Weg zu gehen. Was aber bleibt, ist, dass die Sinne anders angesprochen werden, weil ich ja mit dem Handy auch den Hörsinn und den Tastsinn anspreche. Also es hat schon eine andere Qualität. Es wäre aber theoretisch eine interessante Frage, also ich muss zugeben, das habe ich mir auch noch nicht so ganz klar gemacht. Es ist theoretisch eine interessante Frage, sich zu überlegen, was passiert, wenn die Bildschirme tatsächlich die gleiche Auflösung haben.
Oder es wäre leicht herauszufinden, wenn man es umgekehrt macht, dass die, wie die alten Nadeldrucker, eine schlechte Auflösung auf Papier haben.
Ja, also die Untersuchungen, die ich kenne, zeigen, dass die Lesegeschwindigkeit auf dem Bildschirm durchaus geringer ist. Es ist wahnsinnig schwer, es ist mir bisher nicht gelungen, den Unterschied in der Wahrnehmung empirisch sichtbar zu machen. Ich kenne das irgendwie von den subjektiv aus meiner persönlichen Perspektive, kenne ich den Effekt von den E-Readern. Diese E-Reader haben ja ein bisschen bessere Auflösung. Da kann man was schneller lesen und dann werden die Dinger nervig, weil ich ständig umblättern muss. Denn ich meine, es ist mein Job zu lesen. Ich lese relativ viel, deswegen lese ich relativ schnell, wenn es jetzt nicht unbedingt die Kritik der reinen Vernunft ist, sondern vielleicht irgendwie mal so was Unterhaltsames für Feierabend. Dann lese ich auch nicht einzelne Sätze, sondern ganze Absätze auf einmal. Und dann bin ich für so einen Screenreader zu schnell, weil dann bin ich nur noch am Klicken und ich habe das probiert, ich kriege es nicht hin, das so zu timen, dass ich nicht bei jedem Seitenende unterbrochen werde. Also da sind irgendwie, also man kann spüren, dass da Unterschiede sind, das theoretisch zu fassen, ist aber noch eine Herausforderung, die offen ist.
Naja, da scheint ja das Buch irgendwie gutmütiger zu sein, wenn man einfach umblättern kann,
ne? Es passt also vor allen Dingen mehr auf eine Doppelseite drauf.
Ja, genau.
Das ist eigentlich der Hauptdreh. Ich bräuchte so einen großen E-Reader.
Ich habe eine Theorie, dass das vielleicht mit der Frequenz auch der elektronischen Darstellung zu tun hat, weil das ist ja eine elektronische Frequenz, die einen Bildschirm da darstellt. Und
Da ist jetzt in der Tat auch wieder ein Übergang von den Röhrenmonitoren zu LCD-Monitoren. Der interessantere Punkt ist eigentlich eher die Frage, warum Computertechnologie kalte Medien sind. Ich habe das ja hier in den kalten Medien eingeordnet und mich damit begnügt, zu sagen, dass mehrere Sinne in einer geringeren Auflösung angesprochen werden. Der McLuhan hat ja noch mehr Aspekte herausgearbeitet und einer spielt ein bisschen darauf an, der Aspekt, den er herausgearbeitet hat, ist die Serialisierung von Zeichen. Der Hauptaspekt der Linearisierung, den Hauptaspekt der Linearisierung macht er fest am Alphabet. Mit einem Alphabet zerlege ich das Wissen in ganz kleine Häppchen und schreibe es dann linear hintereinander weg. Und diese lineare Anordnung des Wissens, die auf einen letzten Punkt zusteuert, strukturiert dann die Wahrnehmung von Wissen mit. Im Unterschied dazu habe ich bei Bildern das Wissen auf einmal und nicht in eine Linearität zerlegt, sondern parallel auf einmal vor Augen und braucht dann sozusagen Zeit, um das wahrzunehmen. Und diese Verschiebungen führen zu Veränderungen im Wahrnehmungsprozess, auch zu Veränderungen in Überzeugungen. Ein Beispiel in der Pädagogik war lange Zeit die Idee sehr prominent, dass Pädagogik dazu beizutragen hat, zur Höherbildung der Menschheit beizutragen. Ja, man hat sich also die geschichtliche Entwicklung als so eine Höherbildung, so eine lineare Entwicklung, die auf einen hohen Punkt hinsteuert, vorgestellt. Die Linearität des Alphabets. Diese Vorstellung ist weg. Das spielt keine Rolle mehr. Jetzt ist Pädagogik in ganz hohem Maße orientiert an jetziger Nützlichkeit. Gegenwartsorientierung ist viel stärker geworden, weil die Kontrolle im Raum wichtiger geworden ist und nicht mehr so sehr die Kontrolle in der Zeit, die mit dem Buchdruck noch stärker im Mittelpunkt gestanden hat, das pädagogische Denken beeinflusst. Also die Reichweite von diesen Thesen irgendwie, die ist schon relativ groß. Es gibt vielleicht noch eine kleine, die ich da ergänzen kann, die sich da ein bisschen einfügt. Die stammt von Norbert Elias. Das ist meine letzte schöne Geschichte, die ich immer gerne bei solchen Gelegenheiten erzähle. Norbert Elias hat eine Theorie gemacht von der Ich-Wir-Balance und der hat gesagt, dass sich das Verhältnis zwischen Ich und Wir in Abhängigkeit von den Gemeinschaften verändert. Nehmen wir mal an, wir leben in einer abgelegenen in einem abgelegenen Dorf in den Hohen Tauern, dann ist die Menge an Gemeinschaften, mit denen wir uns identifizieren können, relativ überschaubar. Weil es gibt eine Dorfgemeinschaft, es gibt, wenn es gut geht, einen Dorfbeisel und entweder wir nehmen daran teil oder nicht. Fertig. Wenn man in Großstädte geht, sieht die Angelegenheit schon ganz anders aus, weil es in Großstädten viele Gemeinschaften gibt, mit denen ich mich identifizieren kann. Ja, im Beisel links an der Straße hängen nur Depperte rum, dann gehe ich halt in das Beisel rechts unten an der Straße irgendwie, wo dann vielleicht irgendwie eine Klientel rumläuft, die ich mag, mein Sportclub erweist sich zunehmend als unangenehm, dann gehe ich halt in einen anderen. Es gibt Alternativen. Dieser Effekt von den Dörfern zu den Städten potenziert sich natürlich mit dem Internet. Die Menge an Gemeinschaften, mit denen ich mich identifizieren kann, ist noch mal eine ganze Ecke größer, als das in Städten ohnehin der Fall ist. Was dann passiert ist, dass das, was permanent erscheint, für mich im Durchgang durch diese Gemeinschaften nicht mehr die Gemeinschaft ist, wie unter den Bedingungen des Dorfes, sondern das, was permanent ist, bin ich. Ich bin sozusagen der ruhende Punkt, der dann eine kontinuierliche Linie noch bilden kann, weil die Gemeinschaften ständig wechseln. Das hat den Effekt, dass die Verbindlichkeit zur Teilhabe an einer Gruppe sinkt, was einhergeht mit dieser Unterscheidung zwischen heißen und kalten Medien, die Bereitschaft, sich zu involvieren und sich schnell zu involvieren, steigt. So, das ist jetzt eine Tendenz, die man der Computertechnologie die man an der Computertechnologie gut zeigen kann. Und das macht sich bemerkbar, etwa an den Sozialbeziehungen. Also wir haben uns das mal angeschaut für menschliches Balzverhalten. Menschliches Balzverhalten, da gibt es inzwischen eine ganze Reihe Untersuchungen zu, hat sich unter dem Einfluss von Computertechnologie ganz erheblich verändert, weil diese Kommunikationsstrukturen andere geworden sind. Und etwas bissig gesagt, wenn ich das einzig Permanente bin und der Wechsel zwischen Gemeinschaften leicht ist, warum sollte ich dann mit jemandem bis zum Ende meiner Tage zusammenbleiben? Wenn es nervt, www.neu.de, und schon habe ich eine neue Gemeinschaft, in der es mir dann vielleicht weitere 5 Jahre besser geht.
Ich wollte noch fragen, Sie haben in der Unterscheidung zwischen heißen und kalten Medien wahrscheinlich eher über Konsumation gesprochen. Würden Sie da auch die Produktion mit einbeziehen oder funktioniert das auf einer anderen Ebene?
Nein,
die Produktion gehört auf jeden Fall. Also wo ordne ich Schreiben und wo ordne ich Tippen ein?
Die Produktion gehört da auf jeden Fall mit rein. Das ist ein interessanter Aspekt, weil diese Unterscheidung bei McLuhan in der Literatur fast immer nur als eine Medienwirkungstheorie gelesen wird. Das ist aber tatsächlich als Wechselwirkung gedacht, weil das eben auch zu Erwartungen führt. Und er hat deswegen auch unterschiedliche Kulturen miteinander verglichen, zum Beispiel russische und amerikanische Kultur. Und unter der Perspektive ist jetzt klar, dass das die Produktion auch verändert. Vielleicht 1, 2 Beispiele. Schon der Ort der Produktion ändert sich im Übergang von der Schreibschrift zur Schreibmaschine. Wenn ich mit der Hand schreibe, dann sehe ich ja das, was ich schreibe, da, wo ich schreibe. Wenn ich mit einer Schreibmaschine schreibe, dann sehe ich das, was ich schreibe, nicht mehr da, wo ich schreibe, sondern dann sehe ich es da, wo die Typenhebel aufs Papier klatschen. Gleichzeitig ist meine Motorik eingeschränkt, weil ich ja keine differenzierten Bewegungen mehr mache, sondern nur noch diese hier, was den Vorteil hat, dass ich praktisch schon 3-jährigen Kindern Schreiben beibringen könnte, weil das hier schaffen die. Buchstaben sauber malen schaffen die nicht. Ja, das ist wahnsinnig schwierig irgendwie. Also der Ort geht auseinander und das ist jetzt geht jetzt mit Computertechnologie nochmal einen Schritt weiter, weil dann ja nicht nur der Ort, wo ich schreibe und der Ort, wo ich sehe, auseinandertritt, sondern auch noch ein Programm dazwischen liegt, dass den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Bewegung und dem, was ich sehe, auflöst. Und das ist jetzt interessant. Wie verändert sich Schreiben unter der Bedingung der Produktion von Wissen mit Textverarbeitungsprogrammen? Ich habe diese Analyse habe ich mal gemacht, irgendwie so in den Ende der 1990er Jahre, da waren Touchscreens noch nicht so weit verbreitet. Es ist natürlich interessant, dass mit Touchscreens jetzt der Ort, wo ich etwas mache und das, wo ich sehe, dass es passiert, wieder enger aneinander rutscht. Und damit sich das Verhältnis zu dem Medium und damit auch das Verhältnis zu den Inhalten und damit auch das Verhältnis, das wir zu uns selbst damit aufbauen, verändert. Das aber jetzt weiter zu begreifen, irgendwie wäre in der Tat noch eine Herausforderung für weitere theoretische Reflexionen. oder auch für eine empirische Untersuchung benutzen Sie Touchscreens? Haben Sie vorher mit einer Maus gearbeitet? Nicht? Okay, hat irgendjemand den Unterschied, Übergang von Mausbedienung zu Touchscreen-Bedienung? Und wie verändert sich das?
Der Unterschied zwischen Mausbedienung, ich habe eine Abstraktionsebene, ich habe indirekte Interaktion mit dem Inhalt, und Touch habe ich direkte Interaktion mit dem Inhalt. Also ich habe quasi diese Abstraktions der Hand-Auge-Koordination nicht mehr so direkt, sondern ich kann halt direkt auf den Inhalt draufgehen.
Anders gesagt, das entspricht eher dem involvierenden Charakter von Computertechnologie, der Touchscreen, wohingegen die Maus noch ein etwas distanzierenderes Element beinhaltet. Vielleicht für Angehörige, ist dann für Angehörige einer durch den Buchdruck dominierten Kultur die Mausbedienung anschlussfähiger als der Touchscreen? Das wäre interessant, ob es da kulturelle Differenzen gibt. Jetzt, das ist vor allen Dingen schichtspezifisch. Und das, also vielleicht noch ein Beispiel dazu, was nicht uninteressant ist. Wir haben das an Schulen untersucht und wir haben festgestellt, dass es in Schulen unterschiedliche Medienkulturen gibt auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Es gibt ein paar Schülerinnen und Schüler, die aus einer Buchdruckkultur kommen und für die der Buchdruck das dominante Medium gibt. Es gibt ein paar mehr, die aus digitalen Kulturen kommen und für die vernetzte Computertechnologie das dominante Medium ist. Und es gibt relativ viele, wobei sich das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, es gibt relativ viele, für die Fernsehen das dominante Medium ist. Bei den Lehrerinnen und Lehrern ist das nicht so. Die Lehrerinnen und Lehrer bevorzugen durch die Bank gedruckte Wissenspräsentationen und auditive Medien. Das hat natürlich den Effekt, dass die Lehrerinnen und Lehrer das Wissen so präsentieren, wie es für Mitglieder einer Kultur, die durch Drucktechnik und auditive Medien geprägt ist, angemessen ist. Bei denen funktioniert das auch ganz gut, bei allen anderen gibt es Schwierigkeiten. Wir wissen noch nicht, wie stark der Effekt auf die Segregationswirkung von Schulen ist, also die Einteilung von Kindern und Jugendlichen in unterschiedliche Leistungsgruppen sozusagen, also diesen gesellschaftlichen Allokationseffekt, wie das so schön heißt, oder die geringe soziale Durchlässigkeit von Schulen. Aber es könnte was damit zu tun haben. Man merkt aber, dass so viele Schülerinnen und Schüler aus so digitalen Kulturen kommen, dass die Schule sich diesem Änderungsdruck zunehmend schlecht widersetzen kann. Man fängt ja zunehmend an, mit so Tablets zu arbeiten, so interaktiven, kooperativen Unterricht zu machen, was einer involvierten Kultur viel besser entspricht. Wenn ich selber beteiligt bin an der Produktion von Wissen, die ganze konstruktivistische Didaktik, die sich im Moment sehr großer Beliebtheit erfreut, ist aus der Sicht gesehen eine Nebenwirkung der Verbreitung von Computertechnologie. Also der Umstand, dass sie sich verbreitet hat. Die konstruktivistische Didaktik hat ja nicht wirklich neue Ideen produziert. Aber sie erfreut sich großer Beliebtheit. Gut, wenn ich das richtig sehe, haben Sie jetzt die Chance, einen Kaffee zu trinken vor dem nächsten Vortrag, weil wir noch 5 Minuten Zeit haben?
Ja, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall.
Dann darf ich mich noch mal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und die Diskussion bedanken und wünsche noch einen erkenntnisreiches Wochenende.